SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der uns genauso souverän wie professionell durch die Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen geführt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Tom Bartels.
Ja, guten Morgen, danke für die Einladung.
Hast du alles gut hinter dich gebracht?
Ja, alles gut hinter mich gebracht. Ja. War eine etwas andere EM, komplizierter sicherlich auch, was die Organisation angeht. Diesmal auch nicht alle Spiele live vor Ort kommentiert, sondern auch einige aus Köln. Das ist dann auch für mich ungewohnt und Neuland.
Aber mit welchem Verhältnis? Wie viele Spiele in Köln? Wie viele
meisten, vor Ort? Die meisten vor Ort. Ich glaube, drei Spiele aus Köln. Baku und St. Petersburg haben wir nicht besetzt, weil es auch logistisch zu lang gedauert hätte, dorthin zu fliegen und dann von dort nach Sevilla zu kommen. Hat auch Spaß gemacht mit Experten. Kommentiert, mit Thomas Borch kommentiert.
Der anders, richtig viel Ahnung von Fußball hat?
Ja, gut, okay, das ist keine neue Erkenntnis und er unterstützt uns ja auch schon länger, auch mit Analysen. Toller Typ, ich durfte ihn auch schon kommentieren, als er noch gespielt hat. Sehr guten, regen Austausch und ist eine absolute Bereicherung für mich.
Letztes Spiel, für dich zumindest und sicher auch ein Höhepunkt dieser Fußball-Europameisterschaft, das erste Halbfinale im Wembley-Stadion.
In der Tat und durchaus auch mit überraschendem Verlauf. Ich habe es den Italienern durchaus gegönnt, war aber durchaus angetan davon, wie die Spanier gespielt haben. Ich habe das so nicht erwartet und die Italiener haben sich, glaube ich, auch stärker gesehen und dachten, sie sind schon das neue Spanien und können das Mittelfeld dominieren. Konnten sie nicht gegen Spanien. Das war eine der großen Überraschungen für mich bei dem Turnier.
War es das beste Spiel, das du gesehen hast?
Es waren sicherlich spektakulärere Spiele dabei. Es ging bei mir schon los mit dem ersten Spiel Niederlande-Ukraine 3-2 und den Begleiterscheinungen davor mit dem Eriksen-Zusammenbruch oder auch ein Spiel der Dänen, was mich mitgerissen hat. Das war fußballerisch aber ein tolles Spiel, Spanien-Italien. Wie gesagt, mit der großen Überraschung für mich, dass Spanien das dominieren konnte.
Und Italien, eine Mannschaft, die nicht nur, das ist ja traditionell so, hinten verdammt gut steht, sondern auch plötzlich nach vorne wunderbaren Fußball spielen kann?
Ohne die ganz großen Stars, mit sehr viel Leidenschaft. Und das hat sie weit gebracht. Und eine Erkenntnis für mich aus dem Turnier, auch was im Vorfeld passiert ist, nicht ganz uninteressant. Denn die Italiener haben ewig nicht verloren. Und das hat der Mannschaft sicherlich in diesem Turnier geholfen. Die glauben an sich.
Wie war das Gefühl für dich, ganz persönlich wieder in einem Stadion zu sitzen und zu reportieren und so viele tausend Menschen um dich rum zu erleben?
Großartig.
Ja.
Ich habe die Geisterspiele kaum noch ertragen können. Ich habe mich gefreut, dass der Fußball sehr schnell ein Konzept vorgelegt hat, was tragbar war und das wieder gespielt werden konnte. Zum Glück hat sich ja auch inzwischen ein Gesundheitsexperte Lauterbach entschuldigt dafür, dass er das falsch eingeschätzt hat, dass der Fußball das Virus nicht in die Gesellschaft trägt. Ich fand, es war höchste Zeit, dass wieder Zuschauer rein dürfen unter den entsprechenden Auflagen. Und es ist für mich was ganz anderes zu kommentieren mit
Klar, wobei möglicherweise ganz so einfach es dann doch nicht ist, wenn man sich anguckt, wie viele Schotten dann nach dem Spiel Schottland-England dieses Virus mit in ihre Heimat gebracht haben.
Das ist ja ein anderes Thema. Erstmal habe ich mich gefreut, dass ich Zuschauer wieder hatte, 14.000 in Rom oder in München. Und natürlich muss man dann überlegen, was hat nicht funktioniert. Es waren aber natürlich unglaublich viele Menschen in den Stadien, ich glaube über 1 Million. Wenn sich am Ende 2.000 infiziert haben, sind das glaube ich 0,2%. Zahlen müssen ins Verhältnis gesetzt werden. Dem muss man natürlich nachgehen, aber es hat ja jedes Land auch seine eigene Art, damit umzugehen. Und ich weiß nicht, ob diese Schotten, die da hinterher in Pubs feiern oder wie auch immer sie ins Stadion gekommen sind, ob sie sich beim Fußballspiel angesteckt haben oder hinterher und ob sie es nicht sonst auch gemacht hätten durch die Art, wie sie leben.
Die Bilanz der Fußball-Europameisterschaft, zumindest die vorläufige, ziehen wir mit dem ARD-Fußballkommentator und SWR-Kollegen Tom Bartels. Eins noch zu Corona. In diesen Wochen der Fußball-Europameisterschaft, wie oft bist du getestet worden?
Ja, gefühlt täglich. Ich glaube, es war wirklich fast so. Überall bist du ja in kein Stadion gekommen, wenn du nicht genesen, geimpft oder getestet warst. Ich glaube, in Sevilla bin ich dreimal getestet worden, in Köln sowieso jeden Tag, wenn wir dort gearbeitet haben. Ja. Ich bin aber auch schon durchgeimpft, ja, in weiser Voraussicht.
Wie dass die
ich
anderen auch wissen, Kolleginnen und Kollegen auch?
Wie die meisten, genau. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass jeder Kollege anders damit umgeht. Also ich bin relativ entspannt gewesen von Beginn an. Andere, die vielleicht auch andere Erlebnisse gemacht haben, waren auch schon sehr betroffen und hatten große Angst und Sorge. Das muss ja so ein Teammanagement auch akzeptieren, dass jeder anders tickt irgendwie in so einer Krise.
Das sollte man vielleicht auch, was Corona angeht, doch nochmal betonen, also auch in den Stadien in Budapest und St. Petersburg, da sind nur die Leute als Zuschauer reingekommen, die geimpft, getestet oder genesen
Absolut. Und sobald ich glaube, man muss sich auch jedes Land einzeln anschauen. Das hat ja jedes Land auch seine eigene Corona-Politik. In Schweden ist nicht gespielt worden, da gab es ja, glaube ich, nie eine Maskenpflicht. In Ungarn ist die Inzidenz 5. Die Kollegin Lea Wagner zum Beispiel war da, sagte, der Umgang war, es war so, dass extrem kontrolliert worden ist. Du musstest geimpft oder genesen sein, sonst bist du gar nicht reingekommen. Und ich habe jetzt geschaut, die Zahlen sind in Ungarn nicht gestiegen. Das erste Spiel war dort vor 4 Wochen. So geht Ungarn damit um. Die Briten haben eine ganz andere Inzidenz, einen anderen Umgang damit. Und in St. Petersburg ist ja nicht nur Fußball gespielt worden. Da sind gerade die Weißen Nächte, da kommt das Schiff mit dem roten Segel, da sind Hunderttausende draußen, da sind Konzerte erlaubt. Und ich glaube, dass die Ansteckungsgefahr einfach in diesen Massen, wenn du irgendwo in der Kneipe und Public Viewing machst etc., noch mal viel größer ist als Freiluft im Stadion. Erst recht, weil dort extrem kontrolliert worden ist.
Welche Auswirkungen hatte diese ganze Corona-Problematik inklusive diesen vielen Tests eigentlich für die Teams, für die Mannschaften, die ja möglicherweise dann auch in einer Art Quarantäne waren, wenn sie nicht gerade auf dem Platz gespielt haben?
Komplett. Also was halt einfach völlig weggefallen ist, ist diesmal so die Seele baumeln lassen, rausgehen, draußen, irgendwo sich unter Leute begeben, sich ins Café setzen, durften sie alles nicht. Und ich weiß von vielen Spielern, dass das natürlich auch massiv auf die Seele geht, wenn du dich immer nur so in deinem eigenen Kokon drehst und auch die Familie nicht treffen kannst etc. Das hat viele, glaube ich, schon belastet. Also mehr als man denkt. Dann sagt man immer, ja, die Fußballmillionäre, müssen die doch. Und die werden auch täglich getestet. Das nehmen sie alles in Kauf. Aber sie mussten auch schon auf eine Menge verzichten.
Was die allermeisten von uns als Zuschauer am allermeisten betroffen gemacht hat oder auch belastet hat, war diese Geschichte mit dem dänischen Spieler Christian Eriksen. Wie hast du es erlebt und wie war deine erste Reaktion drauf?
Ich habe das im Zug verfolgt und gesehen, dass er zusammengebrochen ist. Und habe natürlich auch, da gehen einem ja 1000 Dinge durch den Kopf. Erstmal, was macht der Sender jetzt? Sendet er weiter? ZDF hat sich ja dann entschieden, da auszusteigen, was natürlich dazu geführt hat, dass ich im Internet und auf allen Plattformen versucht habe, rauszubekommen, ob er das zumindest überleben wird. Habe ihn ja selbst auch schon ein paar Mal, ich habe auch einmal ihn interviewen dürfen. Ist aber schon ein paar Jahre her.
Netter Typ?
Ja, super. Ganz, ganz ruhiger. Ganz ruhiger Typ. Ich habe dann zusammen kombiniert, dass er mit Daily Blind zusammengespielt hat. Ajax, früher war Ajax in der Jugend, dass die Familien befreundet sind, dass der Daily Blind mit Defibrillator spielt. Was ist möglich mit Sport und Herzrhythmusmaschine, Gerald Asamoah, sofort überlegt, mit wem könnte ich sprechen? Wie wird das für den Blind morgen sein, für die Niederlande zu spielen? Wie geht das Turnier weiter? Was ist, wenn der stirbt? Kann das Turnier fortgesetzt werden? Wie sind die Regularien? Also eigentlich 1000 Gedanken auf einmal.
Ja, was das Netz angeht und die spontanen und direkten Reaktionen auf bestimmte Ereignisse, du durftest das auch erleben nach dem Spiel Dänemark-Russland, als man festgestellt hat, erstens Tom Bartels ist parteiisch und zweitens wir inszenieren einen Shitstorm. Tom, wie fühlt sich das an?
Der Shitstorm hat sich nicht so schlimm angefühlt. Vielleicht mal chronologisch, es war ein mitreißendes Spiel in Kopenhagen mit einer unglaublichen Atmosphäre, so wie ich es selten erlebt habe, obwohl Parken, also das Stadion dort, nicht ausverkauft war, sondern 25.000 da waren. Aber es war ein Gefühl wie, das Leben beginnt wieder neu. Die Zuschauer atmen auf. Dänemark hat diese Eriksen-Krise überstanden. Eriksen lebt, schaut zu, war bei der Mannschaft. Unsere Mannschaft ist eigentlich ausgeschieden und jetzt kommt sie doch noch weiter. Das gibt's. Das ist alles ein Traum. Wir sind hier zu 25.000 im Stadion. Corona scheint zumindest erstmal Pause zu machen und es ist alles wunderschön. Dann spielt die Mannschaft auch noch so. Aha. So, und das hat mich mitgerissen. Und das ist für mich also einer der schönsten Tage überhaupt in einem Stadion gewesen, weil es sich wieder angefühlt hat wie so ein neues Aufleben. Und dann antwortet ein Sportschau.de-Redakteur darauf und entschuldigt sich praktisch vorauseilend, weil jemand geschrieben hat, das ist parteiisch. Das ist jetzt für mich, also ein Shitstorm, wie du es eben gesagt hast, hausgemacht, den wir selbst gemacht haben. In der ARD gab es keinerlei Kritik. Es war eher ein anstrengender Tag danach, weil ich so viele SMSen bekommen habe, auch der Bestätigung und des Zuspruchs. Ah. Aber wirst du jetzt entlassen von der ARD, war die Frage. Und die ARD hat dann sehr spät dann darauf reagiert, aber es ist also eigentlich nichts passiert.
Man musste sagen, die ARD hat dann Stunden später diese erste Entschuldigung kassiert und gesagt, das sei ein hochprofessioneller Job gewesen, den du da abgeliefert hast. Und zu entschuldigen gibt's da gar nichts.
Da ist ein Sportschau-Redakteur vorgeprescht, der hat es gut gemeint. Ich nehme dem das auch nicht übel. Es führt natürlich dazu, in diesem Ausnahmezustand der Überreaktion bei einem solchen Turnier, dass das zu enormen Reaktionen führt und dass dann natürlich auch Zeitungen diese Schlagzeile übernehmen. Und das ist dann nicht nur eine, das sind dann online alle gefühlt. Und wie gesagt, deswegen dachten meine Eltern, ich werde wahrscheinlich morgen nicht mehr bei der ARD arbeiten dürfen.
Also diese ständige Beurteilung und Begutachtung, die ja in deinem Fall noch einmal, also eine andere Dimension hat, wenn man vor 10 oder für 10, 12 oder 15 Millionen Zuschauer reportiert, wie beeinträchtigt einen das?
Schon am Anfang der Karriere, muss ich sagen. Das wird dir wahrscheinlich dir auch manchmal nicht anders gehen. Ich denke auch ganz oft, dass es den Sportlern natürlich exakt genauso geht. Diese 18, 20, 22-Jährigen, die nicht meine Berufserfahrung haben, wo irgendwann eine gewisse Gelassenheit dazukommt. Weil ich weiß, ich kenne die Mechanismen. Erst recht kenne ich die Aufgeregtheiten bei großen Turnieren, wenn für alle das so wichtig ist, ob diese Mannschaft jetzt weiterkommt oder nicht und wie der Reporter sie einschätzt. Aber es hat mich früher wirklich tief in der Magengrube getroffen, auch das Herz getroffen. Es war betroffen und ich war wirklich auch musste das verarbeiten. Stunden, Tage, das hat mich belastet. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. Bei so einer Nummer wie Dänemark sowieso nicht, weil ich die für mich einordnen kann. Aber wenn ich, du hast ja auch nicht immer den gleich guten Tag. Du machst ja auch mal Fehler, verwechselt Spieler. Das ärgert mich am meisten selbst. Wenn das dann auch noch schwarz auf weiß irgendwo steht, tut's weh. Aber ich habe gelernt, das abzuhaken und weiterzumachen. Und das ist ja genau das Gleiche, was die Spieler auch machen müssen. Ja. Die verschießen einen Elfmeter, aber es geht weiter. Die machen es nicht extra, mein Gott. Und das gehört zum Leben.
Wobei da ja auch vollkommen unentschuldbare Geschichten passieren. Als einer wie Morata, der am Anfang nicht gut gespielt hat in diesem Turnier, da hat die Familie Morddrohungen bekommen.
Das ist leider eine Begleiterscheinung heute und es sind einfach sehr viele Menschen, die sich äußern, ohne mal zu reflektieren, was sie anrichten und was sie anderen Menschen antun. Das ist ganz, ganz furchtbar.
Auch bei einem wie Leroy Sané, der sicher keine überragende EM gespielt hat, bei den paar Minuten, die er bekommen hat. Aber das ist ja auch ein junger Spieler und das macht mit dem vielleicht auch irgendwas, wenn er überall lesen muss, dass er nur über den Platz stolziert.
Auf jeden Fall. Ganz angenehmer Mensch übrigens, wo jeder beim DFB bestätigen wird, dass er derjenige ist, der vom Koch bis zum Masseur jeden grüßt und ordentlich Hallo sagt. Der hat diese Art der Kritik, dieser Häme nicht verdient. Er hat sicher kein gutes Turnier gespielt, aber das liegt nicht nur an ihm allein. Und ich finde, Kritik muss jeder umgehen können, auch wenn man auf diesem Seil tanzt. Aber sie muss immer sachlich bleiben.
Tom Bartels, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wir haben jetzt etliche Mails von Hörerinnen und Hörern reinbekommen, die dir bescheinigen, dass du eine sehr gute und professionelle Arbeit ablieferst. Punkt 1. Punkt 2. Kritikpunkt weniger auf deine Person zielend als eher auf jemanden, der im ZDF reportiert, dass Spieler verwechselt werden und dass bestimmte Situationen falsch eingeschätzt werden. Jetzt muss man vielleicht auch nochmal erklären, unter welchen Bedingungen ihr und du beispielsweise im Wembley-Stadion gearbeitet hast.
Stellt sich wahrscheinlich der Zuschauer so vor, dass wir da im Luxussessel sitzen und einen riesigen Monitor und mehrere kleine Kameras noch vor uns haben. Das ist natürlich nicht so. Wir haben einen ganz kleinen Monitor, auf dem schwer etwas zu erkennen ist. Du sitzt heutzutage natürlich in diesen Corona-Zeiten hinter Glas, vor dir der Kommentator auch noch mit Glas, alles spiegelt sich, du sitzt bestimmt 60, 70 Meter weg von der Auslinie. Es ist weit und du kannst schnell mal Spieler wie Rice und Henderson zum Beispiel verwechseln, ja, ja. Bei England, wenn die eine ähnliche Figur haben. Bei einer Ecke steigen 9 Leute hoch, also das ist keine Rechtfertigung, aber einfach nur eine Begründung. Es ist oft nicht so einfach und dazu war es bei diesem Turnier so, ich konnte nicht vom Monitor kommentieren. Das Bild im Stadion war 2 Sekunden hinterher, das habe ich irgendwie beim ersten Spiel gemerkt, versucht es über die UEFA ändern zu lassen, ging aber nicht, ist beim Bundesligaspiel nicht so, war dort so, war beim ganzen Turnier so und macht es nicht leichter.
Und wie irritierend das ist, das kann man beispielsweise auch in den Interviews sehen, die im Fernsehen, Tagesthemen, Heute-Journal geführt werden, wenn auch diese Zeitverzögerung da ist. 2 Sekunden, der Reporter guckt irgendwie komisch in die Landschaft.
Ja. So. Das 2021 hält man gar nicht für möglich. Ansonsten haben wir alle Möglichkeiten, inzwischen über Handy live zu übertragen. Ja. Das war ja undenkbar vor Jahren. Aber das ist da, und das ist immer Basis, Reporter-Basis. Kriege ich eine Aufstellung? Stimmt die Aufstellung? Ja. Wie sitze ich? Habe ich ein gutes Bild? Ist der Ton gut? Ist es gut gemischt für den Zuschauer zu Hause? Hört der Zuschauer die Zuschauer im richtigen Verhältnis?
Dann hast du diesen Hochgeschwindigkeitsfußball, also Beispiel das zweite Halbfinale, England gegen wen haben die gespielt?
Dänemark
logischerweise. Ja. Und dann in der Verlängerung diese Elfmetersituation.
Ja, nach 5 Zeitlupen würden wir wahrscheinlich alle sagen, der hätte besser nicht gegeben. Ich fand den Ansatz von Per Mertesacker ganz gut im ZDF, der gesagt hat, warum wartet er nicht? Warum pfeift er ihn nicht einfach? Und wenn es eine klare, warum lässt er ihn nicht einfach, warum lässt er die Szene nicht laufen? Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, greift der Videoschiedsrichter ein. Dann allerdings wäre in der Logik es ja so, dass der Schiedsrichter eigentlich nie pfeift. Ja. Aber er hatte ja die Wahrnehmung und es gab ja auch einen leichten Kontakt. Und ich kann das verstehen, dass er gepfiffen hat. Vielleicht hat es ihm sofort danach leid getan. Auch der Schiedsrichter, da müsste ich jetzt irgendwo ins Phrasenschwein zahlen, ist nur ein Mensch.
Dann kam noch in diesem Fall dazu, es war ein zweiter Ball im Spiel, den also ehrlicherweise ich auch nicht gesehen habe, als ich die Bilder live gesehen habe. Und der dänische Torwart Schmeichel ist von so einer Laserding da geblendet worden.
Der zweite Ball spielt in dem Sinne keine Rolle. Ich glaube, das ist inzwischen ja überall auch nachzulesen, was das Reglement angeht, weil er nicht unmittelbar eine Auswirkung auf das Spielgeschehen hatte. Und bei dem Laserpointer, das ist mir auch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Dem wird sicher nachgegangen, ist aber auch nicht das erste Mal. Und ich glaube, der Schmeichel hat da hinterher sich auch nicht wirklich beschwert. Er hat ihn ja auch gehalten, den Elfmeter, zumindest im ersten.
Tja, im ersten Versuch. Zug, ja. Jetzt kommen ein paar Mails, die ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen. Also der Tenor, auch ein Tom Bartels, ist ein Stück weit parteiisch. Dann gibt es einen Hörer, der sagt, er hört deutlich raus, dass du für Bayern München bist. Und ein anderer Hörer schreibt, er merkt sehr stark, dass du für Borussia Dortmund bist.
Ja, Entschuldigung, dass ich lache, aber das, ich nehme das natürlich ernst, wenn das jemand schreibt. Das ist dann sein Eindruck. Ich habe natürlich festgestellt im Laufe der vielen Jahre, dass es für jemanden, der jetzt zum Beispiel Bayern München nahesteht oder Borussia Dortmund nahesteht, sehr schwer ist, den Kommentator als neutral zu empfinden. Weil jede Situation, die ich gegen Borussia Dortmund oder Bayern München bewerte, ist ja per se schon mal parteiisch. Er sieht es nicht, dass der Dortmunder Spieler gefoult wird, wie auch immer. Ich bin wirklich, also würde jetzt sagen, ich bin völlig neutral. Ich habe weder mit Bayern München noch mit Dortmund irgendwie näher zu tun. Ich habe diese Mannschaften oft übertragen, habe mit vielen Menschen natürlich ein Austausch, aber ich bin weder Bayern noch Borussia Dortmund nah.
Und der Umstand, dass du, keine Ahnung, einen von Dortmund oder vom FC Bayern München gut kennst, mit dem möglicherweise auch schon mal essen warst, hindert dich nicht daran, neutral oder mit der neutralen Perspektive ein solches Spiel reporterisch anzugehen?
Es ist natürlich schwerer, wenn jemand einem sympathisch ist. Mal als Beispiel vielleicht genannt, jemand, der jetzt nicht mehr aktiv ist, Ottmar Hitzfeld. Mhm. Der uns sowohl bei Dortmund als auch bei den Bayern als Trainer immer vorher die Aufstellung gegeben hat, gesagt, wie sie die Standards verteidigen, wer spielen, welchen Matchplan er hat sozusagen. Bis man Ottmar Hitzfeld dann kritisiert als Reporter, ist die Latte sehr hoch. Das ist natürlich leichter, wenn du keinerlei Kontakt hast, wie zum Beispiel zu Pep Guardiola, der einfach keine Vorgespräche geführt hat. Da ist es leichter, mal Kritik zu üben, weil man ja keinen menschlichen Ansatz hat. Und so geht's einem natürlich mit Spielern auch. Wenn man Spieler mag, näher kennt, fällt einem es schwerer, sie zu kritisieren, aber du wirst in der Szene auch von den Spielern und von den handelnden Personen nur ernst genommen, wenn du diese Kritik dann trotzdem, wenn sie angebracht ist, auch äußerst. Sonst nehmen sie dich nicht mehr ernst.
Wobei Spieler, glaube ich, auch mit Kritik unterschiedlich umgehen. Es gibt welche, die gucken immer, welche Note sie kriegen in den einschlägigen Zeitungen. Und es gibt offenbar auch andere, die das komplett wegdrücken.
Und es gibt welche, die sind sehr aktiv in den sozialen Medien und welche, die machen es gar nicht. Also es gibt da auch die ganze Palette, wie wahrscheinlich unter Moderatoren und Sportreportern auch.
Wie handhabst du das für dich?
Ich mache gar nichts auf sozialen Medien. Ich verfolge natürlich einige Accounts über irgendwelche Namen, die mein Sohn sich ausgedacht hat. Da so kann ich zumindest, das ist ja heute in der Vorbereitung unerlässlich. Zum Beispiel habe ich jetzt die Olympischen Spiele vor mir, Schwimmen. Sehr, sehr viele Schwimmer sind aktiv, posten, mit wem sie wann wo essen, welche Zeiten sie schwimmen, wo sie im Trainingslager sind. So kann ich Querverbindungen erkennen, die mir nie bekannt wären, wenn ich diesen Seiten nicht folgen würde. Ich selbst habe kein Bedürfnis, habe auch das Gefühl, ich muss nach einem Spiel auch mal abschalten und mich nicht jetzt noch mal einen Tag darüber drehen und darum drehen im eigenen Sud, was ich wann wie gesagt habe und wen ich wo kritisiert habe, wo ich vielleicht auch falsch lag. Ich brauche dann meistens irgendwann auch mal Abstand.
Hat sich durch die sozialen Medien das Anforderungsprofil für einen Fußball- und Sportreporter verändert?
Mit Sicherheit. Es hat sich alles geändert und das wird auch weitergehen. Das ist ein ständiger Prozess. Es ist nichts mehr, wie es war. Ernst Huberti ist früher noch durch die Kabine gegangen bei Liverpool und hat die Spieler gefragt, wie sie ausgesprochen werden. So hat er mir damals gesagt. Er hat jeden Einzelnen gefragt. Er hat gesagt, das musst du machen. Du musst dich gut vorbereiten, lernen die Aussprache. Sprichst du heute einen Slowaken falsch aus, sagst Kuzka nicht ganz genauso, wie das gesprochen werden muss, wird es garantiert jemanden geben, auch in Deutschland, der die slawische Sprache beherrscht und das sofort kundtut, dass der Reporter die Namen falsch betont.
Wobei das ein Zeichen von Respekt ist, einen Namen korrekt auszusprechen, finde ich, auch wenn es altmodisch ist.
Es ist aber nicht so einfach, die japanischen Namen zum Beispiel richtig auszusprechen. Und dann sind wir bei der nächsten Dimension. Was wollen wir denn richtig aussprechen? Die polnische Stadt heißt Wisła. Ja. Dann sagen wir Wisła, aber nicht Warszawa oder Gdansk. Oder Szczecin. Mhm. Und das ist ja bei Paris genauso. Paris und London. Und wir können das ins Endlose führen. Und es gibt kein richtig oder falsch am Ende.
Wenn wir über die EM reden, da müssen wir natürlich auch reden über das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Warum hat diese Mannschaft, abgesehen vom Spiel gegen Portugal, die Erwartungen so wenig erfüllt und war unterm Strich dann doch so mutlos?
Ich kann nur meine bescheidene Meinung mitteilen. Ich glaube, dass da viele Menschen sich ja schon die den Kopf zerbrochen haben. Mein Ansatz wäre, dass, glaube ich, vorm Turnier zu viel passiert ist. Das 0-6 in Spanien hat nachgewirkt, hat natürlich dann zum Rücktritt von Löw nach der EM geführt. Aber ich hätte ausgeschlossen, eigentlich nach diesem 0-6, dass die Mannschaft ein Spiel wie gegen Nordmazedonien abliefert. Mhm. Und in wirklich, wo, wenn man weiß, sowas ist im deutschen Fußball nie passiert vorher, das darf sich nicht wiederholen. 0-6 gegen Spanien, eine Demontage, ein Desaster. Dann sollten spätestens dann alle Alarmglocken gehen und jeder, der auf dem Platz steht, sollte immer 100% abrufen, nicht nur manchmal. Und dann verlieren sie gegen Nordmazedonien. Da sind die Zweifel bei mir gewachsen. Ich war zwar optimistisch vorm Turnier, ich habe schon gehofft, dass sie das schaffen, bis ins Finale zu kommen. Aber wahrscheinlich hat so viel nachgewirkt, auch aus diesem Spiel nochmal, dass die deutsche Mannschaft mit einer relativ verhaltenen, du hast jetzt gesagt, mutlosen Herangehensweise ins Turnier gegangen ist. Und das hat sich am Ende dann eben nicht ausgegangen.
Also ist mein subjektiver Eindruck, und ich gebe zu, ich bin auch nur einer von Millionen Sofa-Trainern, ja, die leicht reden haben, weil sie die Entscheidungen nicht treffen müssen in der jeweiligen Situation. Von daher, auch wenn es nichts mehr ändert, nach diesem 0-6 gegen Spanien gab es ja in Deutschland eine Diskussion, ob Löw nicht sofort gehen sollte. Wie siehst du das?
Ich war damals der Meinung, dass es genau richtig ist, dass Jogi Löw weitermacht, weil er das nicht verdient hätte, so zu gehen. Das sehe ich heute noch so. Ich bin nicht sicher, ob die deutsche Mannschaft ein besseres Turnier gespielt hätte mit Hansi Flick oder mit Ralf Rangnick. Abgesehen davon stand sicherlich Hansi Flick zumindest nicht zur Verfügung. Ich glaube auch nicht, dass die beiden großartig andere Spieler nominiert hätten. Es geht vielleicht um einzelne Positionen. Ja, wenn dir jemand einfällt, Wolfgang, nur zu. Ja?
Nein, ich habe eine Frage an dich, die ich mir selber schon gestellt habe und die ich nicht beantworten kann. Wenn du die einzelnen Spieler nimmst, von Neuer angefangen bis zu Sané und Gnabry vorne, warum hat es nicht funktioniert, daraus eine gute, eine kreative, schlagkräftige Mannschaft zu formen?
Die Frage ist die Frage der Fragen. Das ist völlig berechtigt. Genau die Frage steht im Raum, denn wir haben ja, glaube ich, eine Menge Champions-League-Sieger aus den letzten beiden Jahren auf dem Platz gehabt, sowohl die Chelsea-Spieler als auch die Spieler von Bayern München. Und das wird sich Jogi Löw auch fragen, warum es nicht besser geklappt hat. Er hat sehr viele Kompromisse in Kauf genommen, meiner Ansicht nach aufgrund dessen, was wir eben besprochen haben, dass es zu viele Negativerlebnisse gab, die zum Beispiel die Italiener eben nicht hatten. Die Spanier haben 2021 noch gar nicht verloren. Und daraus hat er die Aufstellung gebastelt. Mit dem Willen, die guten Spieler, die wir haben, alle gleichzeitig auf dem Platz zu haben, aber die spielten die gleichen Positionen. Bei Italien zum Beispiel spielt Verratti oder Locatelli. Bei uns spielen Gündogan und Kroos. Wir haben keinen entsprechenden Rechtsverteidiger gefunden. Wir müssen Mats Hummels absichern, also spielen wir mit Dreierkette. Wir haben keinen wirklichen Mittelstürmer, also spielt Müller da mal oder mal rechts, aber nicht hinter Lewandowski wie bei den Bayern. Und das sind am Ende wahrscheinlich zu viele Kompromisse gewesen und unterm Strich wahrscheinlich auch zu wenig Mut, zu sagen, wir haben die Spieler nicht, aber ich muss jetzt harte Entscheidungen treffen. Gündogan nicht, aber Kroos ja. Kimmich in die Mitte, dann spielt halt rechts Can. Das ist was, woran sich ein Top-Trainer dann messen lassen muss, klar.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Tom Bartels. Wir haben vorhin über Jogi Löw gesprochen. Klare und nicht leugbare Verdienste kulminieren mit dem WM-Titel 2014. Das Spiel hast du ja damals reportiert. Und dann die Zeit danach, wo es dann irgendwie nach unten ging und jetzt der erste Tiefpunkt dann in Russland ausscheiden bei der WM, jetzt im Achtelfinale raus gegen England. Hat Löw ein Problem im Übrigen auch noch gehabt, das ein bisschen medial nicht thematisiert wurde oder unterschätzt wurde, dass die Kommunikation nicht mehr gestimmt hat?
Kommunikation zur Mannschaft oder nach außen generell?
Beides.
Gut, wir haben natürlich, wenn wir vergleichen, haben wir natürlich mit Klopp, mit Tuchel, mit Nagelsmann, deutsche Trainer, die messerscharf analysieren, die ihre Truppen hinter sich haben, die einfach Riesenschritte gemacht haben und den Fußball geprägt haben. Das ist natürlich als Trainer eines Verbandes wesentlich schwerer. Der kann sich natürlich auch seinen Kader nicht so zusammenstellen, wie er es gerne hätte. Mittelstürmer, die Außenverteidiger haben wir thematisiert. Ich glaube, dass sich schon ein bisschen was verändert hat, wenn ich das kritisch anmerken darf, nach der WM 2014. Mir war der ganze DFB vorher nahbarer. Da hat sich einiges aus meiner Sicht in die falsche Richtung entwickelt danach. Jetzt ist man auf dem Weg zurück. Jetzt wird auch wieder mehr Nähe, mehr Kommunikation gesucht. Auch vielleicht mal wieder Fans beim Training, aha, Gespräche mit Journalisten. Das gab es vor 14, danach eine Zeit lang nicht mehr so. Ich freue mich aber, dass der Kurs geändert worden ist, aha, und hoffe einfach, dass sich das jetzt unter Hansi Flick weiter in die Richtung
entwickelt. Aber wie konnte bei Löw der Eindruck entstehen, er sei abgehoben und nicht mehr von dieser Welt?
Ja, wahrscheinlich durch diese Kommunikationsdefizite. Das liegt nicht nur in ihm alleine, sicherlich auch in seinem Umfeld. Denn es kann nicht sein, dass die Analysen eines Turniers, die so medial im Fokus stehen, eine gefühlte Ewigkeit dauern. Das war das Gleiche eigentlich fast nochmal nach dem Spanienspiel. Das kann man viel schneller klären, indem da deutliche Statements gesetzt werden und die eigene Position auch deutlicher gemacht wird. Das blieb auf der Strecke und dann verselbstständigen sich Dinge. Dann wird die Kritik von Tag zu Tag schärfer und dann kriegt man es irgendwann nicht mehr gestoppt. Und natürlich kann man dann sagen, hätte man den harten Cut machen können. Ich kann auch verstehen, dass man aufgrund der Verdienste zu Löw weiter gestanden hat. Gibt es auch viele Ansätze dafür. Es gibt viele internationale Trainer. Sag mal, Del Bosque hat sich letztens sehr, sehr lobend nochmal über Löw geäußert, über die, ja, Zeit, dass er immer ein guter Verlierer war. Das ist er auch jetzt geblieben. Er tritt nicht nach und ich würde das eigentlich auch ungern machen. Ich habe mit ihm eine tolle Zeit auch erleben dürfen als Kommentator. Hat sehr viele Verdienste um den deutschen Fußball auch mitgeprägt, dass die deutsche Mannschaft mutiger spielt, frischer spielt. Also all das, was ihnen leider jetzt ein bisschen abhandengekommen ist.
Und er ist, das sollte man vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen, ein durchaus anständiger Mensch. Jedenfalls habe ich ihn in sehr frühen Jahren
zu 100% loyal, ehrlich, wenn wir im Gespräch hatten, immer offen, immer respektvoll. Respekt stand über allem. Deswegen haben ihn auch die Spieler so geschätzt. Und ich finde, das ist das, was hängen bleiben sollte aus dieser Ära Löw. Und jetzt geht's dann in den neuen Abschnitt.
Was wird Hansi Flick anders machen?
Ich schätze, dass er auf jeden Fall mit Viererkette spielen wird. Und weil das ist immer der erste Ansatz hinten, dass er im Mittelfeld dann diese harten Entscheidungen auch treffen wird. Eben, gut, Groß steht nicht mal zur Verfügung. Bei Gündogan muss man sehen, aber bestimmt mit Goretzka und Kimmich. Es ist ja nicht mehr lang bis zum nächsten Turnier. Es sind ja nur noch nicht mal anderthalb Jahre bis Katar. Das heißt, es ist meiner Ansicht nach der falsche Zeitpunkt, den Komplettumbruch zu machen. Könnte sein, dass er sogar noch auf Hummels sitzt, dass er auch weiter mit Müller plant. Und dass wir aber diese anderthalb Jahre nutzen, um eine Mannschaft auch zu formen, so einzuspielen, wie es Italien geschafft hat. Nicht ganz mit dem Vorlauf, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass man eine vernünftige WM spielt.
Tom Bartels, unser Gast in SWR 1. Leute, wir haben uns, als die Musik lief, insofern ein bisschen verquatscht, als wir im Jahr 1992 aufgeschlagen sind. Das war die Saison, in der der VfB Stuttgart deutscher Meister geworden ist. Vollkommen überraschend. Letztes Spiel in Leverkusen. Ich durfte damals die Stadionsendung moderieren. Und du warst in Leverkusen?
Mein Freund Florian König war zu Besuch, war damals schon beim Süddeutschen Rundfunk. Er arbeitet inzwischen ja für einen anderen Sender, für einen anderen großen Sender, macht viel Formel 1, aber auch Fußball. Und er hat mir eine Karte besorgt für den Innenraum in Leverkusen. Ich saß mit ihm zwischen den beiden Trainerbänken. Niemand hat damit gerechnet, auch er nicht, dass die Meister wurden. Und dann wurde es hektisch. Aber ja, das ist prägend gewesen.
Und der Trainer des VfB damals
Christoph
hieß
Daum.
Genau.
Ja, und Guido Buchwald und Matthias Sammer. Und ich habe das alles vor Augen. Ich habe am nächsten Tag mit viel Freude die Sondersendung im Süddeutschen Rundfunk gesehen. Da hat Florian dann auch wieder eine Rolle gespielt, aha, mit dem Empfang am Flughafen. Es war, und danach habe ich ein Praktikum in der Redaktion des Süddeutschen Rundfunks gemacht und so begann dann der Weg dort.
Mit dem vorläufigen Höhepunkt des WM-Finales 2014, Deutschland gegen Argentinien. Mit dem Tor von Mario Götze in der Verlängerung. Und dem berühmten Satz von dir?
Er macht ihn. Ja. Warum auch immer. Habe ich halt immer gesagt, das werde ich wahrscheinlich nie wieder sagen und warum auch immer ich darauf gekommen bin. Aber ich bin ja rückblickend ganz dankbar, dass es so gelaufen ist und auch der ARD sehr dankbar, dass ich das Spiel kommentieren durfte.
Wobei für Mario Götze es irgendwie dann nicht mehr so geworden ist, wie er sich's eigentlich gewünscht hätte und wie es eigentlich auch seinen Fähigkeiten entsprochen hätte.
Ich glaube, das hängt schon auch entscheidend mit dem Transfer zu Bayern München zusammen. Ich habe das damals nicht verstanden. Die Bayern hatten Robben Ribéry und hatten immer einen zentralen Stürmer. Wo ist da seine Rolle? Müller gab's auch noch. Das war fast zu erwarten. Und dann hat er gesundheitlich auch Probleme bekommen. Inzwischen hat er sich ja in Eindhoven da ganz gut etabliert und fühlt sich da, glaube ich, ganz wohl. Vielleicht war es ganz gut, einen Schritt zurückzumachen. Aber den Weg habe ich natürlich intensiv verfolgt.
Apropos Bayern München, bleibt Bayern München auch mit dem neuen Trainer Nagelsmann das Maß aller Dinge?
Erst recht mit dem neuen Trainer Nagelsmann. Also den schätze ich extrem, Julian Nagelsmann. Weiß ein bisschen, wie er arbeitet. Er überlässt nichts dem Zufall. Wird sicher darauf ankommen mit seinem jungen Alter, auch mit den Stars, die schon eine Menge Erfolge hatten, eine gute Art der Kommunikation zu finden. Aber wenn er was kann, dann lernen und schnell lernen und sich orientieren im neuen Umfeld. Und ich bin sicher, dass die eine dominante Rolle spielen.
Dann gibt es seinen Vorgänger bei Bayern München, Hansi Flick, der jetzt dann der neue Bundestrainer ist. Erstmal Qualifikation abliefern muss, siehst du da Probleme?
Ja, sie haben gut, also wenn man gegen Nordmazedonien verliert, dann hat man jetzt erstmal was gut zu machen. Aber die Probleme sehe ich eigentlich nicht. Eben schon kurz gesprochen, wir glauben ja, glaube ich, beide nicht, dass es den ganz großen Umbruch geben wird. Aber er hat eine sehr warme Art der Führung von Spielern, von Menschen. Aha. Das danken diese Spieler ihm. Aber er kann auch natürlich mal sehr ungemütlich werden und sehr hart werden. Das wissen, glaube ich, viele nicht. Hat klare Vorstellungen, wie er Fußball spielen möchte. Ich freue mich jetzt einfach auf diese Zeit.
Braucht einen neuen Torwarttrainer, weil Köpke aufhört?
Ja, wird
aber das ist jetzt nicht das allergrößte.
Aber auch Andi Köpke hat da, glaube ich, einen super Job gemacht. Ne? Und er hat ja auch dafür mitgesorgt, dass es überhaupt diese Ausbildung zum Torwarttrainer gibt, dass das zertifiziert ist und hat da sich verdient gemacht. Und wir haben eine Menge gute Torwarttrainer.
Das wird Wenn klappen. Du Richtung Katar guckst, und das ist ja schon Ende kommenden Jahres, hast du da ein eher gutes oder ein eher zwiespältiges Gefühl?
Gut, dass diese WM da stattfindet, ist aus meiner Sicht ein schlechter Witz, aber es ist jetzt so. Das nehme ich jetzt an, wie es ist. Ich werde trotzdem wahrscheinlich hinfahren dürfen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es organisatorisch etwas einfacher wird, weil wir wohnen im gleichen Hotel und fahren von dort dann in immer andere Stadien. Das wird. Und ich glaube auch nicht, dass ich so viele Formulare ausfüllen muss und hoffe, dass Corona dann so im Griff ist, dass das entspannter wird.
Dem schließen wir uns alle an. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr
alles
gerne.
Gute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,